Willkommen zum Podcast für Menschen zwischen Arbeit und Rente, zwischen Aufhören, Aufbruch und Umbruch. Und für Menschen, die ahnen, dass es mitunter gar nicht so leicht ist, seinen ersten Ruhestand zu gestalten. Das hier ist der dritte und letzte Teil einer kleinen Serie, in der ich davon erzähle, wie ich einen Jugendtraum spät realisiert habe, nämlich die USA mit dem Fahrrad zu entdecken. In Teil 1 ging es darum, wie die Reise überhaupt zustande kam und wie der Reiseauftakt an der amerikanischen Westküste verlaufen ist. In Teil 2 kamen ganz viele Menschen zu Wort, denen wir begegnet sind. Und in Teil 3, also jetzt gleich, ziehen mein Freund Christian und ich eine Bilanz übers Fahrradfahren als solches, Kalifornien und die USA im Besonderen, wundern uns über Tsunami-Hazard-Zones, erinnern uns an Nebelhörner, jede Menge Tiere, klären, ob und wo wir auf dieser Strecke eventuell länger wohnen wollen würden. Stefan schildert seine unvergessliche Begegnung mit einem Deputy Sheriff. Wir besprechen, wie wir die Ausrüstung für eine nächste Tour ändern würden, klären aber erstmal, wie unterschiedlich wir dieselbe Reise erlebt haben.
Mein Leben hat sie nicht verändert, aber sie war ein tolles Erlebnis in meinem Leben. Ich meine, wir haben uns das ja einfach vorgenommen, wir haben uns das zugetraut. Und wir haben es gesund und glücklich absolviert. Und das war ein toller Urlaub, an den ich mich gerne erinnern werde und der ein toller Baustein in meinem Leben ist.
Also ich glaube schon, dass sie mein Leben verändert hat. Kann ja gar nicht anders sein, weil es sind einfach so viele intensive Eindrücke. Es war verdichtete Zeit. Ne? Also manchmal, du lebst ja vor dich hin, ne? Du kochst deinen Kaffee, du isst dein Mittagessen, du isst dein Abendessen, gehst schlafen und was war eigentlich? Aber das waren Wochen, wo jeder Tag Eindrücke, Erlebnisse, Begegnungen gebracht hat und verdichtetes Leben. Ich glaube schon, dass das was ändert, weil es sozusagen den Story-Speicher auflegt.
Aber dann haben wir es doch anders erlebt, wir beiden, weil ich habe es nicht als verdichtet, sondern als wahnsinnig entspannt erlebt. Stundenlang ist man vor sich hingeradelt, hat eigentlich über gar nichts nachgedacht, in die Landschaft geschaut. Ich habe selten mal 4 Wochen so wenig gemacht, außer körperlicher Betätigung. Und für mich war es wahnsinnig entspannt. Und ich habe es gar nicht als Verdichtung, sondern als eine bewusst ereignisarme Zeit erlebt, wo man nichts anderes als Radfahren und Zelt aufbauen und essen und ein bisschen Quatschen gemacht hat.
Ja, ist so gut, dass wir endlich mal drüber reden, wie unterschiedlich wir das erlebt haben, aber ich glaube, wir meinen aus unterschiedlichen Positionen dasselbe. Mit verdichtet meine ich Material für den Erinnerungsspeicher. Also es gibt Zeiten, die rauschen durch und dann sagst du, du bin älter geworden, ne? Also das ist immer so. Und es gibt Zeiten, da sind so viele Eindrücke, alleine jetzt, wir haben ja tausende, im Wortsinne, tausende von Bildern gemacht und wenn ich die durchgehe, verbinde ich mit den Bildern wieder Episoden, Stationen, weitere Bilder, Erinnerungen. Und das ist eben verdichtetes Leben, ne? Also wo du in kurzer Zeit ganz, ganz viele Eindrücke hast.
Dann stimme ich dir zu. So habe ich das auch erlebt. Ich habe Amerika in meinem Leben ja mehrmals erlebt und konnte in dieser Fahrt nochmal Urteile, Vorurteile ganz kritisch überprüfen und ganz intensiv dieses Land erleben.
Wir sind ja aufgebrochen in Vancouver, also ein bisschen Kanada haben wir mitgekriegt. Und dann Washington State, dann Oregon und jetzt Kalifornien, irgendwie sagenumwoben, viel besungen. Was ist denn für dich so der beeindruckendste Eindruck?
Im Mittelpunkt unserer Fahrt stand ja das Radfahren. Das Beeindruckende gegenüber sich selber ist, dass man diese Leistung erbracht hat, dass man das konnte und dass wir gleichzeitig natürlich wunderbare Landschaft erlebt haben. Wir hatten viel Glück mit dem Wetter und ich erinnere mich an die 2 langen Abfahrten. Einerseits, wo wir die Avenue of the Giants, die großen Redwood-Bäume über Stunden gefühlt auf einer leichten Abwärtsfahrt anschauen konnten. Das war eine wunderbare Fahrt. Und so was Ähnliches hatten wir dann nochmal, als wir wieder in Kalifornien aus dem Inland an den Pazifik zurückgekehrt sind. Ein anstrengender, aber durchaus zu schaffender Anstieg und dann auch gefühlt wieder über Stunden Abwärtsfahrt, bis wir wieder am Pazifischen Ozean waren. Das waren für mich zwei Highlights auf dieser Fahrradtour, die mich da, glaube ich, in der Erinnerung sehr geprägt haben.
Kalifornien ist ja durch Musik, durch Filme, popkulturell verankert mit inneren Bildern, ob du da warst oder nicht. Du warst dreimal da, ich war auch mal da, liegt Jahrzehnte zurück, war eine Dienstreise, hat mich nur an spektakuläre Orte geführt, aber eben nicht wirklich durchs Land. Und wir haben ja beide so eine Art Tagebuch geführt und ich habe mir notiert, der allererste Eindruck von Kalifornien, wir sind über die Grenze gefahren und mehr oder weniger das Erste, was ich gesehen habe, war tatsächlich eine Palme, also Klischee 1 bestätigt. Allerdings stand die Palme neben einem Gebäude, da war der Lack ab. Und der Eindruck, der Lack ist ab, hat sich über zig Kilometer und die ersten Tage hingezogen. Wir sind durch landwirtschaftlich geprägte Gegenden gefahren. Also ich hatte irgendwie gleich Menschen mit nacktem Oberkörper und Surfpattern erwartet, aber da war erstmal nichts. Das waren ausgedörrte Wiesen, beziehungsweise welche, die bewässert wurden, intensiv Landwirtschaft. Es waren staubige Autos, es waren staubige Scheunen im schlechten Zustand. Also mein erster Eindruck war, wow, hier ist wirklich was runtergekommen und viel schlechter geworden, optisch, ästhetisch, vom Einkommen her, würde ich sagen, vom Wohlstand, als wir es wenige Kilometer vorher in Oregon erlebt haben.
Ja, aber wir hatten auch in Washington State und in Oregon arme, einfache Menschen getroffen. Wir haben auch teilweise auch sehr schlicht in den Motels gewohnt, die gleichzeitig Dauerunterkünfte für andere Bewohner waren. Dieser Slogan von Trump, Make America Great Again, das kann man dann, ohne dass man es unterstützen muss, man kann es aber nachvollziehen, dass viele Menschen hier das Gefühl haben, sie persönlich oder auch Amerika als Ganzes ist irgendwie abgehängt und es war früher alles besser. Und das haben wir streckenweise auch gesehen. Das sieht jetzt hier in San Francisco wieder ganz anders aus, aber auf dem Land hat man deutlich gesehen, dass dieses Land auch schon mal bessere Zeiten hatte.
Ja, du kannst das vor allen Dingen vergleichen. Du hast wirklich in drei Lebensphasen, gut, also einmal als Kleinkind, wenn man so will, ne, da warst du 4 oder 5, dann also in den dann 40ern warst und jetzt wieder warst du hier. Da kannst du ja ein Stück weit wirklich vergleichen. Ich sage nochmal so ein Teil, was für mich sehr frappierend und entgegen meiner Erwartungen war oder womit ich nicht gerechnet habe, wie viel Nichts es hier gibt. Also schlicht nichts. Ne? Du fährst an einem kleinen Ort los, da war schon nicht viel los und man war froh, dass man einen Supermarkt hatte, wo man seine Energieriegel und sein Wasser kaufen konnte, unsere Hauptnahrungsmittel. Und dann fährst du 40, 50, 60, 70 Kilometer und dann kommt ein Ort, in dem gibt's wieder nichts. Noch nicht mal ein Restaurant zum Abendessen. Ne? Also das war für mich irre. Hat dich das auch überrascht oder hast du damit gerechnet?
Nein, es hat mich auch überrascht. Zumindest waren wir froh, dass wir Zugang streckenweise zum Internet hatten und dann Planung machen konnten, wo wir dann noch was zu essen bekommen. Also die amerikanischen State Parks und National Parks, von denen es ja hier sehr viele gibt, haben ja gar keine Infrastruktur in dieser Hinsicht. Die Campingplätze hatten nie etwas und das war wirklich ein logistisches Planungsthema. Und ich will auch nie wieder über Brandenburg und Funklöcher in Deutschland schimpfen, denn gefühlt haben wir hier an der kalifornischen Küste mehr Funklöcher als Verbindung gehabt. Das war teilweise auch ein logistisches Thema, überhaupt Verbindung mit der Außenwelt zu halten.
Jetzt hast du gerade wieder State Parks erwähnt und so. Ja, das war, fand ich jetzt auch kurios. Ich habe mir hier mal notiert, also wir sind vorbei an State Recreation Area. Wir sind vorbei an State Beaches, Wir sind am Redwood National and State Park durchgefahren. Dann hatten wir noch, es gab eine Staled Wilderness in Oregon, das fand ich auch originell.
In der Forest Administration hatten wir noch einmal zum Campingplatz, sehr viel verschiedene öffentliche Gebiete, also gefühlt ist halb Nordkalifornien und wahrscheinlich ist es in Oregon und Washington State nicht viel anders, State Park hier an der Küste.
Mhm, ja, also jedenfalls State organisiert. Und zum abschließenden Höhepunkt in San Francisco gab es die National Welcome Zone. Das fand ich auch ziemlich kurios. Man ist über die Golden Gate Bridge und landet im Golden State Park und dann stand ein großes Schild, hier ist die National Welcome Zone. Okay, also sowas haben wir bei uns nicht. Jetzt habe ich aber schon was vorweggenommen. Also nochmal Kalifornien, ein bisschen systematisch. Also wir haben ja auch vorher bei den Episoden immer wieder mal über Menschen, Autos und so weiter gesprochen, aber noch wenig über Natur in Kalifornien. Also die Redwoods, ne? Das war natürlich das Herausragende.
Ja, das ist schon beeindruckend. Das habe ich jetzt ja auch noch mal gelernt. Es gibt zwei Sorten dieser riesigen Nadelbäume. Es gibt eben die Redwoods, die höchsten Bäume der Welt, auch mit beeindruckend starken Stämmen. Dann gibt es noch die Sequoia, die haben noch dickere Stämme, sind aber nicht ganz so hoch. Wenn man da mit dem Fahrrad durchfährt, ist das schon sehr beeindruckend. Und man versteht auch, warum die Amerikaner, als sie dieses Land besiedelt haben, eben alles in Holz gebaut haben, weil man damit natürlich ein gigantisches Baumaterial hatte. Es ist toll, dass dann vor 100 Jahren um 1925 große Gebiete schon als State Parks benannt wurden und die dann auch erhalten sind. Das war ein tolles Erlebnis. Auch die Küste ist natürlich ein tolles Erlebnis. Wobei mich die Küste in Oregon mit diesen riesigen Dünen und den riesigen Sandstränden noch mehr beeindruckt als hier diese Cliffs in Kalifornien, die aber natürlich radfahrerisch auch eine Herausforderung waren, auf und ab.
Ja, und so ein Bild, was ich auch mit kalifornischem Meer jetzt verbinde, insbesondere dem letzten Tag. Die Straße zieht sich wie so ein Lindwurm, sagt man ja so schön, über die Hügel am Meer entlang. Die Klippen gehen steil runter und du siehst über gefühlt 20 Kilometer im Voraus die Leitplanken der Straße. Das hat mich an die chinesische Mauer erinnert, für die Bilder von oben. Du siehst nur so Zinnen und irgendwie so ein Strich in der Landschaft, der sich durch die Landschaft windet und so waren das hier die Leitplanken entlang der Klippe. Übrigens Botanik, so eine Pflanze hat uns quasi fast auf der ganzen Reise begleitet, die jetzt in voller Blüte so ein Rosaton begleitet hat. Du hast nachgeguckt, was es ist, ne?
Ja, das ist die Amaryllis, die am Straßenrand fast wie Unkraut oder vielleicht eher wie bei uns Osterglocken im April blüht, die wir immer wieder gesehen haben. Das war wirklich hübsch.
Ja, man weiß nicht, war es System oder Zufall? Also hatten die Leute es angepflanzt oder hat sich das selbst gepflanzt? Aber es war ein Plaisir des yeux. Es hat immer dem Auge gut getan, diese Pflanzen. Und jetzt haben wir also schon über vieles geredet, aber übers Meer noch nicht. Ne? Ich habe ein Foto gefunden, da hattest du einen Fuß im Wasser. Erinnerst du dich noch, wie das war?
Ja, das ist, glaube ich, schon gleich in Washington State gewesen. Dort sind wir ja nicht am offenen Meer gewesen, sondern an den Buchten. Dort haben wir ja sommerliches Wetter gehabt. Dort hatte ich versucht, ins Wasser zu gehen, aber auch das war ein wenig kalt für mich. Andere sind dort ins Wasser gegangen. Nachher im weiteren Verlauf war der Pazifik einfach zu kalt zu baden. Und hat ja auch das Wetter bestimmt. Also wir haben ja auch ideales Radfahrwetter gehabt. Trotz Sonne wurde es ja nie zu warm, weil der Pazifik wirklich kühle Luft trägt und nachts es wirklich auf, ich denke, 10, 11 Grad runtergegangen ist, die Temperatur.
Also ich hatte sogar beide Beine im Meer. Ich würde so weit gehen zu sagen, bis zum Knie, aber mehr auch nicht. Fand mich damit in guter Gesellschaft. Also ich habe eigentlich niemand gesehen, der gebadet hat. Es gab wohl, und insofern hat das Kalifornien-Klischee ein bisschen sich bewahrheitet, die ersten Surfer haben wir in Kalifornien gesehen, tatsächlich. Und übrigens eine Geschichte, die für mich auch überraschend war, die uns durchgehend begleitet hat, die Tsunami Hazard Zone. Oft waren wir drin und dann gab es auch wieder ein Schild, wenn man raus war. Hast du das auch so von früher schon in Erinnerung oder ist das was Neues?
Das ist mir von früher nicht in Erinnerung. Ich will nicht behaupten, dass es das nicht gegeben hätte, aber in dieser Systematik, dass man überall, wenn man niedriger als 40 Fuß waren es, glaube ich, 15 Meter an den Meeresspiegel rankommt, dass man Karten findet, wie man innerhalb von 20 Minuten das verlassen kann, Hinweise, wenn man Erdstöße spürt, dass man innerhalb von 20 Minuten auf über diese 40 Fuß, auf über 15 Meter irgendwo sich retten muss. In dieser Systematik war das für mich neu. Das sind wahrscheinlich Lehren aus den großen Tsunamis, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Mhm.
Also wirklich nochmal so ganz plastisch, das hat uns über hunderte Kilometer, also eigentlich im gesamten Küstenbereich begleitet und das fand ich schon sehr frappierend. Als ich das allererste Schild sah, dachte ich, hier tritt man einen Schritt schneller in die Pedale, hier müssen wir schnell wieder raus. Und dann habe ich aber festgestellt, an Tag 2 und 3 gab es die Dinger auch, da kam man gar nicht raus, solange man an der Küste war, also die gibt's überall. Höhepunkt war ja, unsere erste Stadt in Kalifornien, Crescent, wir waren über der Küste, ist die Tsunami-Hauptstadt im Anführungszeichen, also im unguten Sinne der USA. Die ist so gelegen, dass wenn es einen Tsunami gibt, diese Stadt ganz, ganz alt aussieht, ganz schlecht dasteht, ne?
Ja, da haben wir uns nochmal ganz speziell damit befasst. Da gibt es dann auch einen Pfad, wo man diese verschiedenen Stationen sich anschauen kann. Ich glaube, 1964 ist die Stadt mehr oder weniger vernichtet worden durch einen Tsunami. Und auch im Wesentlichen deshalb, weil man damals die Warnungen nicht ernst genommen hat. Mhm. Und das ist sicher nochmal ein Grund gewesen, das jetzt alles aufzugreifen. Ob die Menschen jetzt wirklich, wenn ein Erdbeben kommt, den Hinweisen folgen, wird man sehen müssen. Aber die Vorbereitung ist jedenfalls dort.
Ja, wir hatten in Crescent City ein Hotel in der Front Row. Front Row, irgendwie Front zum Meer, ne? Also ganz unten, da wo der Tsunami als erstes ankäme. Und wir haben uns gewundert, warum das so günstig war. Ja gut.
Zusätzlich erinnere ich von Crescent City einen Eindruck, den wir auch von anderen Städten hatten. Du dachtest schon, du hast Tinnitus, aber es ist ja so neblig und draußen die Bojen oder vielleicht auch die Leuchttürme geben also tagsüber permanent ein Nebelhornton ab. Und dieser Ton, den haben wir auch später immer wieder gehört, der hat uns irgendwie auch geprägt. Auf dem Campingplatz überall hatte man diesen Ton von den Nebelhörnern, der zumindest bei Tageslicht permanent präsent war.
Genau, genau. Ich bin ganz froh, dass ich ihn jetzt nicht mehr höre, ehrlich gesagt, weil es hat mich wirklich irritiert für eine Weile. Ich habe jetzt noch ein Stichwort. Tiere. Tiere haben uns auch irgendwie begleitet auf der Reise, eine ganze Menge. Welche sind dir denn so am präsentesten?
Am präsentesten ist ja oft das Letzte. Das war natürlich in Fisherman's Wharf die Seelöwen, die wir das erste Mal aber schon in dem Süden von Oregon in Astoria gesehen haben, die wir auch oft gehört haben, aus der Ferne gesehen haben. Richtige Bären haben wir nicht gesehen, aber die Waschbären haben uns eine Nacht beschäftigt. Wir hatten unser Essen auf dem Campingplatz nicht gut verstaut und die haben sich dann über unser Essen, was am Fahrrad hing, hergemacht und waren auch danach sehr aktiv.
Es war unser Brot, aber dein Abendessen?
Nein, mein Abendessen war der Abend danach, wo sich die Raben geholt haben.
Richtig.
Wir wären schon schlau gewesen und hätten es über Nacht eingepackt. Also die Waschbären hätten es nicht geholt. Aber ich hatte nur kurz mich in die Waschräume begeben und mein Essen auf den Tisch gelegt. Und nach wenigen Minuten hatten sich die Raben mein gesamtes Abendessen geholt. Wurst, ja. Käse.
Italienische Vorspeisen erinnere ich.
Ja, die ganzen scharf gewürzten Nachos, alles hatten sich die Raben geholt. Also da an dem Abend gab es wirklich nur Reste. Wir haben die Elche aus der Nähe gesehen. Es gab Gegenden, wo die Elche frei rumliefen.
Die hießen Elks, sahen aber aus wie Hirsche, ne?
Ja, das ist der Wapiti-Hirsch, der wird hier Elk genannt. Genau, das geht ein bisschen durcheinander. Und wir haben wilde Truthähne immer mal wieder gesehen. Also wir haben Tierwelt intensiv erlebt. Angler haben wir viele gesehen, die tolle große Fische aus dem Wasser holen. Angeln ist sehr populär. Eine ganze Familie Biber.
Ja, ich habe mir auch notiert, also die ersten Tiere, die wir sahen, waren leider tot. Das waren große, ausgewachsene Rehe. Am Washington Street waren einige umgemäht von Autos, darf man wohl annehmen. Möglicherweise haben wir einen Wal gesehen, man weiß es nicht ganz genau, es gab Verfärbungen unter der Wasseroberfläche, also da standen zig Leute und haben Whale-Watching gemacht, wir haben uns in die Reihen eingereiht, immer wieder haben welche gerufen, da ist er, da ist er, wir haben da hingeguckt und vielleicht haben wir auch einen gesehen, du hast was fotografiert, das könnte der Wal von Loch Ness gewesen sein, ne?
Ja, an dem Ort gab es wohl Wale, die da, wie das so schön heißt, Resident sind, die da das ganze Jahr bleiben. Man hätte sie auch sonst sehen können, weil die Wale um diese Jahreszeit vom Norden in den Süden hier an der Küste entlang schwimmen. Aber wie gesagt, es war wohl nur an der Stelle, wo wir Wale wirklich gesehen haben.
Ja, so, und dann gab es noch weitere Exoten. Also auf Campingplätzen wurde gewarnt vor Yellow Jackets. Ne? Muss ich das Kleingedruckte lesen? Was meinen die damit eigentlich? Das waren Wespen, ne? so stechwütige Bienen oder Wespen oder sowas, genau. Aber haben wir nur die Warnung gesehen. Genau, Campingplätze, Stichwort Campingplätze und Stichwort Bären. Ne? Also da gab es so große Metallschränke, tresorartig, um eigentlich seine Lebensmittel reinzumachen, damit der Bär, wenn er vorbeikommt, wenigstens die Lebensmittel nicht kriegt, nur den Mensch.
Und dann natürlich Unmengen von Hunden. Die meisten Hunde hier müssen offensichtlich immer an der Leine laufen. Ja. Selbst in den Parks, in den Stateparks ist Leinenzwang. Es gibt dann Spielplätze für Hunde. Wir haben sogar auch mal einen Indoor-Spielplatz für Hunde gesehen, wo die alle spielten. Aber in der Regel müssen die Hunde an die Leine. In Oregon, in Washington State waren auch teilweise etwas aggressivere Hunde, die aber glücklicherweise alle eingezäunt waren. Also wir haben nicht das Erlebnis gehabt, was ich von anderen Radfahrern gehört hatte, dass man mal von einem Hund gejagt wurde auf dem Fahrrad. Da haben wir überhaupt nichts erlebt in der Hinsicht.
Absolut nicht, absolut. So, jetzt mal zurück. Orte. Gibt's was, irgendwie so kleinere Orte, die du mit einem Erlebnis verbindest, wo du sagst, das vergesse ich nicht, das erzähle ich noch meinen Enkeln?
Also ich war doch erstaunt, wie viel Kurorte oder Ausflugsorte es entlang der Oregon-Küste gab. Ich hatte Oregon gar nicht so richtig auf meiner Liste bis jetzt, konnte mir unter dem Bundesland nicht viel vorstellen und fand einige dieser Orte wirklich sehr schön dort. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt 14 Tage Urlaub machen, aber um da durchzufahren, um die zu erleben, fand ich das wirklich hübsch. Ich hatte vor meinem geistigen Auge mir immer die kalifornische Küste vorgestellt und am Ende ist die kalifornische Küste, so wie wir sie als Klischee oder von den Bildern kennen, ja eigentlich nur 3 Tage von unserer Reise gewesen und die anderen Tage waren viele neue Eindrücke, die man so als Klischee noch gar nicht im Kopf hatte.
Gab es unterwegs einen Ort, wo du gedacht hast, oh, hier könnte ich bleiben für den Rest meines Lebens, super hier?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also erstens war es mir alles viel zu kalt, um da zu bleiben. Zum Radfahren war es genau richtig. Aber dann kann ich ja auch irgendwo bei uns an der Nordsee oder Urlaub machen. Und da habe ich mehr Infrastruktur. Also dieses fehlende Infrastruktur, dass man dann wirklich in so einem Ort nur 2-3 mittelklassige Cafés hat, dass man Menschen hat, von denen man, glaube ich, dass man jenseits von Smalltalk mit denen gar nicht so viel reden kann. Da möchte ich nicht leben, nein. Also wenn du mich fragen würdest, ob ich hier irgendwo leben würde, dann wäre es Vancouver oder San Francisco. Aber dazwischen, das ist gut, um da durchzufahren und das zu nehmen. Aber das ist nichts für mich persönlich, um da mein Leben zu verbringen.
Siehst du, da haben wir mal wieder eine Gemeinsamkeit. Geht mir genauso. Also das Aufatmen in San Francisco. Endlich wieder Stadtluft macht frei, hieß es mal vor ein paar hundert Jahren. Habe ich jetzt auch genauso erlebt. Aber es gibt natürlich unendlich viele kleine Geschichten aus den kleinen Orten. Ich nenne jetzt nur mal zwei. Castle Rock Castle Rock ist so einer der Orte. Die Amis machen ja immer am Ortseingang ein Schildchen, wo drauf steht 353 Einwohner. Wenn es denn so viele waren, ne? Steht auch dabei, wann die gezählt wurden. Und es gab erstaunlich viele Orte, die ungefähr in dieser Größenordnung waren. Und Castle Rock war so ein, das hatte irgend so was wie von einer vergessenen Westernstadt. Und als Höhepunkt waren wir in einem als Café getarnten Bücherei-Ding, was dann bei genauerem Hinsehen, sag ich, was ist denn das eigentlich? Das war 80 Jahre lang eine Bank und der Tresor war immer noch als solcher erkennbar mit einer riesigen Mechanik, also tonnenschweres Ding, um die Tür zu bewegen. Und im Tresor waren Kinderbücher. Der größte Schatz des Ortes, Kinderbücher, das hat mich ziemlich beeindruckt. Gut, und dann gab es noch ein Event, das wird jetzt nicht in meine, wie soll man sagen, in die Geschichte der tollen Taten eingehen, aber vergessen kann ich es dann auch nicht. Dann gab es einen Rock namens Rockaway Beach, Oregon. Und da haben wir auch sehr, sehr schöne Fotos gemacht von der Promenade. Auf dieser Promenade gab es Bänke und auf Bänke kann man sich setzen oder man kann auch was dranhängen. Ich habe mich entschlossen, meinen kleinen Rucksack dran zu hängen, in dem eigentlich nichts drin war, außer unter anderem mein Reisepass. Gut, der blieb er dann auch hängen und das ist uns anderthalb Stunden später aufgefallen. Hatte aber ein Happy End, weil ich dann aus dem japanischen Restaurant, wo wir essen wollten, den örtlichen Sheriff angerufen habe und der hat seinen Kollegen in Rockaway Beach angerufen. Und seitdem habe ich die Karte vom Deputy Sheriff Warren Wagner. Und es gibt auch ein Bild, wo wir uns gegenseitig die Hände reichen und uns beglückwünschen, dass das alles so gut ausgegangen ist.
Du hast bei deiner Erzählung jetzt den Satz ausgelassen, dass der Sheriff dann an der Bank nach anderthalb Stunden noch deinen Rucksack gefunden hat und ihn uns die 40 Kilometer oder wie weit das war, hinterhergetragen hat und gebracht hat.
Genau.
Ich hatte das vergleichbare Erlebnis gleich am ersten Tag. Meine Kreditkarte klebte irgendwie von außen an dem Silikoncover vom Handy und schon bei den ersten Fotos in Vancouver muss sie mir aus der Tasche gefallen sein. Ich habe es dann auch erst Stunden später gemerkt, dass die Kreditkarte weg war. Bin dann aber den ganzen Weg wieder zurückgelaufen, wieder oben auf die Brücke, wo wir die Fotos gemacht hatten. Und da lag sie weiterhin auf dem Radfahrweg, die Kreditkarte. Und ich konnte sie mitnehmen und sie hatten mir dann ja auch gute Dienste für den Rest der Fahrt geleistet.
Gut, Christian, ich glaube, das ist eine sehr, sehr elegante Überleitung zu einer Bilanz. Also was braucht man für eine Reise dringend? Kreditkarte und Reisepass, ne? Die also durch glückliche Zufälle uns dann während der ganzen Reise zur Verfügung standen.
Ja, wir haben uns da ja manchmal ein bisschen gekabbelt. Du bist ja mehr traditionell. Du hast mit deiner angeknacksten Kreditkarte immer wieder geduldsam deine PINs eingegeben. Ich hatte mich ja schon in Deutschland an Apple Pay gewöhnt, was hier natürlich genauso geht, wo man das Handy dann nur über das Gerät halten muss. Da waren wir technisch ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Aber egal ob Kreditkarte oder Apple Pay, das war natürlich ganz entscheidend. Das Smartphone auch ansonsten wegen tausenden von Fotos, die wir gemacht haben. Und mit so einer elektronischen SIM-Karte konnten wir natürlich hier auch problemlos unterwegs ins Internet gehen und telefonieren.
Mhm. Genau, also angeknackste SIM-Karte heißt, das Ding war in der Tat, hatte Risse im Plastik und ich war ein bisschen in Sorge, dass es auseinanderbricht und dann vielleicht doch nicht mehr angenommen wird. Aber hat gehalten, wie alles andere auch, unsere Fahrräder zum Beispiel.
Einschließlich Ersatzschläuchen, Flickmaterial und ein bisschen Werkzeug. Ich habe mich doch gewundert im Laufe der Kilometer, wie viele Schrauben sich ab und zu gelockert haben und nachgezogen werden mussten oder auch endgültig verloren gegangen sind.
Und ich habe mich gewundert, und das ist jetzt wirklich wichtig und ein Tipp, es gab teilweise über 80, 100 Kilometer keinen Fahrradladen. Das muss man sich auch mal klar machen. Also wenn da was passiert, muss man es selber regeln. Geht nicht anders. Für mich war der Rückspiegel ein wirklich unerlässliches Detail. Wir haben einen Menschen getroffen, der die längste Tour von Alaska nach Argentinien machen wollte, hatte alles dabei, nur keinen Rückspiegel. Fand ich völlig verrückt. Und es gab nämlich eine Strecke, das war auch interessant, bei Mendocino, dem Ne? Wir kennen das alle noch in unserem Alter, dieser Song Man, das ist nur Michael Holm war das, glaube ich. Genau. Aber den Ort gibt's wirklich und der ist wunderschön und der ist jetzt noch schöner erreichbar, weil man die Straße davor ganz neu macht. Da gab's ein Schild, Baustelle über 17 Meilen, 25 Kilometer. Da sag ich, hey, man, wir kommen Deutschland näher. Ich fühlte sich vertraut an. Aber was man dort gemacht hat, war Flüsterasphalt und das hat den wirklich super kuriosen Effekt. Also das Fahrrad gleitet darüber, fliegt darüber, insbesondere mit Rückenwind, den wir hatten. Aber das ist so leise, da hat mir sogar der Rückspiegel nicht genutzt. Da waren die Autos neben mir, ich habe sie nicht gehört. Ne? Dieselben Dinge, die man vorher schon wirklich ranrauschen hörte. Wir haben einen einzigen deutschen Fahrradfahrer getroffen, Frank aus Hamburg, schönen Gruß, Frank. Der sagte, ich brauche keinen Rückspiegel, ich gucke mich immer um. Und man hört die Autos ja kommen, ne? Aber an der Stelle nicht. Ne? Und hast du was dabei, was unnötig war, was du mitgeschleppt hast und denkst, wozu eigentlich?
Naja, ich habe ein paar Sachen mitgeschleppt, ein bisschen Werkzeug, bisschen Duct Tape, noch einen dritten Fahrradschlauch und vor allen Dingen Regensachen, die wir glücklicherweise alle nicht gebraucht haben. Aber das ist deshalb natürlich kein Hinweis, es nicht mitzuschleppen. Nee, genau. Das muss man schon haben.
Okay, jetzt hast du erwähnt, abends essen gehen und wir hatten, wie gesagt, kein Geschirr, kein Zeug dabei, um einen Campingplatz zu kochen. Das heißt, die Fahrt hat was gekostet. Übernachtung und Essen sind die wesentlichen Faktoren. Wir haben jetzt keine großen touristischen Extra-Dinger. Wollen wir sagen, was wir ausgegeben haben? Ich denke ja.
Ja,
ne?
Also das Preisniveau insgesamt ist auch, obwohl der Dollar ja nicht mehr so teuer ist, nach wie vor höher. Also ein Glas Marmelade kostet $5, der Kaffee in der Regel auch das Gleiche. Also man braucht schon ein bisschen Geld, aber dadurch, dass wir immer im Camp oder die Hälfte der Nächte auf dem Campingplatz waren, wo das Zelt ja nur $5 bis $10 gekostet hat und wir auch in der Regel eher amerikanisch, asiatisch, mexikanisch budgetbewusst gegessen haben, sind wir mit ungefähr 70 Euro pro Tag hingekommen.
Ja, genau. Also das ist die ehrliche Rechnung. Es ginge mit weniger, aber dann wäre es eben auch eine andere Reise, die muss man dann anders gestalten. Letzte Frage, wohin geht deine nächste Reise?
Meine nächste Reise geht nächste Woche in den Indischen Ozean nach La Réunion, wo wir dem kalten Wetter in Berlin entfliehen werden.
Mit dem Fahrrad?
Ich werde das Fahrrad nicht mitnehmen, aber meine Nachbarn dort, denen ich vorher von der Tour erzählt habe, haben schon gesagt, dass sie mir ihre Fahrräder leihen, damit ich auf Réunion weiterfahren kann. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, wie viel ich da machen werde, weil du wirst mir dann natürlich fehlen.
Oh, wie schön. Das ist ein Schlusswort. Kann ich aber danke gleichfalls sagen, dass du dir das alles angetan hast und freut. Ja, es war ja eigentlich fast nur Freude. Aber auch Leid. Ich hatte auch Leid. Wir hatten auch ein bisschen Leid, wenn wir geteilt haben. Jeder hatte seine zwei Fahrradpannen, die du technisch gemeistert hast und ich kommunikativ. Und es war großartig.
Soweit die Aufzeichnung eines Gespräches, das Christian und ich unmittelbar am Ende unserer Reise gemacht haben. Und kleiner Blick in die Zukunft. Es wird weitere Reisen geben, auch ausgedehntere mit dem Fahrrad. Da bin ich mir ziemlich sicher, diese Erfahrungen haben den Grundstein dafür gelegt. Und da kann ich mir gerne und gut mehr davon vorstellen. Ihr werdet davon hören. Danke fürs Dranbleiben, fürs Zuhören, fürs Kommentieren, für Anregungen über E-Mails. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.